Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen Vorarlberger Olympioniken begrüßen darf. Er war nicht nur in Tokio dabei, sondern wird auch in Paris dabei sein. Ich freue mich sehr auf Benjamin Bildstein. Vielen Dank für den Besuch.
Danke, dass ich da sein darf.
Benjamin, Sie werden Österreich vertreten in Paris als Olympionike im Segeln im 49er. Lassen Sie uns mal kurz zum Ursprung gehen. Wie sind denn Sie eigentlich zum Segeln gekommen?
Ja, bei mir ist es so, naheliegend, da habe ich natürlich am Bodensee angefangen. Mhm. Bei mir war es so, dass der Papa einen Katamaran gehabt hat und da der große Bruder dann im Segelsport eingestiegen ist. Und früher war es halt einfach so, das rausgefahren und auf dem Zweirumpfboot übers Wasser zu fliegen, was relativ cool war. Wobei man auch dazu sagen muss, ich bin gar nicht von Grund auf gleich so in dem Segelsport voll drin gewesen. Mhm. Habe dann relativ spät erst angefangen, noch mit über 10 Jahren, weil doch eher polysportiv war, habe einfach gerne Ausdauersport gemacht, mal Badminton gespielt und so weiter. Also war zuerst ein bisschen eher vielseitiger. Aber dann hat es mich dann ins Segeln reingezogen. Wir haben eine wahnsinnig tolle Jugendgruppe gehabt im Yachtclub Regens damals, wo einfach so ein Spaß da war und man so viel erlebt hat, so viel Abenteuer erleben hat können als Segler, und das hat mir dann wahnsinnig gefallen. Und es ist auch einfach gut losgelaufen bei mir in der Jugend, bin da sehr schnell, habe ich mich entwickelt und gute Resultate gehabt, und das hat dann einfach das eine zum anderen geführt.
Ja. Das hat ja viele Experten überrascht, weil sie aber so spät eingestiegen sind, verhältnismäßig spät in den Segelsport, dass sie so eine rasche Entwicklung machen. Ist das einfach, weil es im Blut gelegen ist, oder war ein besonderer Ehrgeiz dahinter?
Ja, also es hat, glaube ich, viel zusammen gestimmt. Oder? Zum einen habe ich das Glück gehabt, dass der Yachtclub, wie gesagt, eine gute Struktur, ein gutes System aufgebaut hat. Ich war da, glaube ich, die dritte Generation von diesem System, wo man im Yachtclub gehabt hat. Und dementsprechend habe ich natürlich auch gut profitieren können, gleich mal von dem ganzen Know-how und von dem Setup. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht habe ich ein gutes Händchen. Ich glaube, ich bin recht gut in Sachen Steuern. Ich steuere nicht nur Segelboote, fahre gerne Go-Kart und anderes an. Und sowas liegt mir schon recht gut, glaube ich. Und generell Sport ist halt etwas, wofür ich brenne. Und so ein Ehrgeiz und den Willen, gut zu sein und viel zu trainieren und das zu leben und zu lieben, das war einfach immer da. Und das hat dann eins zum anderen geführt. Ja. Aber da ist wirklich schnell viel vorwärts gegangen in meiner Jugend. Ja.
Jetzt segeln Sie in der 49er-Klasse für Nichtsegler. Was heißt denn das, die 49er-Klasse? Wie kann man das charakterisieren oder beschreiben für jemanden, der da überhaupt keine
Ahnung hat? Also vor den Einer ist ein Wahnsinnsschiff. Als ich jung war, hat man das dann mal auf dem Fernseher gezeigt, weil das in Australien so ganz groß war, dieses Kiffsegel nennt man das. Damals hätte ich mir nie vorgestellt, dass wir das jemals selber segeln. Und es ist dahingehend so besonders, weil es halt so ein sportliches Boot ist. Also das, wenn du das Boot ins Wasser reinschiebst, dann fällt es einfach von selber um. Wir haben ein Crewgewicht von 165 Kilo. Das ganze Boot wiegt 110 Kilo mit Segeln, mit Mast, mit Rumpf, allem miteinander. Also man sieht, die Proportionen sind da schon dahingehend extrem. Wir haben über 60 Quadratmeter Segelfläche. Und das ist eigentlich wirklich eine richtige Rennmaschine, viel Carbon. Wir haben so Flügel, wo wir außen stehen, und dann hängen wir dort, dass wir viel Hebelwirkung erzeugen. Also das ist ein richtiges Renngerät, wo man jahrelang eine Übung braucht, dass man es überhaupt nur segeln kann. Am Anfang kennt man regelmäßig und schwimmt und braucht ein bisschen Geduld zum Durchkommen. Aber wenn man es dann mal beherrscht, ist es unglaublich. Und das ist wirklich ein Wahnsinnsschiff zum Segeln. Glück in der Wahl. Ja.
Sie bilden ja Crew mit dem David Hussel gemeinsam. Wo trainieren die? Da im Hintergrund sieht man den Bodensee. Ist das ein Gewässer, wo ihr trainieren können? Oder wo müssen die hin?
Ja, wir haben am Bodensee schon trainiert, natürlich. Aber es ist ja so, wir segeln eigentlich an der Weltspitze mit. Und dementsprechend müssen wir viel im Ausland trainieren. Das geht leider nicht anders. Es ist einfach die Bedingungen. Am Bodensee sind natürlich ein bisschen simpel im Vergleich, wenn man es mit einem Meer vergleicht. Wir haben da keine Tiden, wir haben nicht so Strömungen, wir haben nicht vom Wind die Verlässlichkeit und die Vielfältigkeit, wie wir es dann eben bei einer Olympia wie heuer oder bei anderen Groß-Events erleben. Und so gesehen können wir leider nicht so viel daheim trainieren. Das Einzige, was ich natürlich dann am See mache, wir haben eine Yacht mit der Familie, da kann man mal rausfahren am Abend und gemütlich eine Gaude haben, oder ich habe auch so ein fliegendes Segelboot, also ein Foilingschiff, und das ist dann so ein Spaßtrainingsgerät, und ich sage mal, die zwei Boote sind dann die Hauptboote für den Bodensee. Ja. Mhm.
Jetzt bilden Sie eben die Crew mit dem David Hussel Vision. Wie sind Sie denn, haben Sie zusammengefunden als Crew? Beziehungsweise wie ist das entstanden? Oder?
Bei uns ist es, also mir war es persönlich immer wichtig eigentlich. Zuerst im optischen Einmannklasse, und wenn man aus der Jugend rauskommt, dann kann man in ein Team gehen oder Einzelwittermann. Ich habe mich damals für ein Team entschieden, weil ich mir einfach gedacht habe, das schöner ist, den Weg zu zweit zu gehen oder in einem größeren Team, aber feiner wie allein. Und habe damals schon bei meinem ersten Partner, das war ein anderer Lukas, eigentlich darauf gelegt, dass er einfach ein Freund ist, mit dem ich gut verstand. Weniger, dass wir auf Empfehlungen gegangen sind, das ist jetzt die perfekte Größe oder das perfekte Gewicht oder was, sondern mir war das immer sehr wichtig, und das ist beim David eigentlich das Gleiche. Ich glaube, wir vertreten die gleichen Werte, wir kommen auch aus einem ähnlichen Background, familiär, und ja, wir haben uns in der Jugend sehr, sehr gut verstanden. Wir sind aber damals noch gegeneinander gesegelt, der hat einen anderen Steuermann gehabt, ich einen anderen Vorschotter. Aber wir waren immer miteinander unterwegs und haben Arbeit, halt unsere Gaudi gehabt und das Leben genossen auch. Und so ist dann ja aus einer Freundschaft raus, dass wir dann nach dieser Jugend quasi einen Einstieg ins Olympische zusammengekommen sind und das jetzt miteinander machen.
Wie kann man sich denn so einen Trainingstag bei Ihnen vorstellen, wenn Sie jetzt alleinig trainieren? Also normalerweise sind Sie im Team, wenn es auf dem Boot ist, aber grundsätzlich, wie trainieren Sie denn? Wie heben Sie sich fit?
Ja, es ist aber bei mir sehr unterschiedlich, ob ich jetzt im Trainingslager beim Segler bin oder daheim natürlich. Aber beim Segler, das, was man groß zieht, ist es so, dass man, wie gesagt, in der Früh halt aufstehen. Das erste ist morgens Sport. Also es braucht einfach generell so Mobilisierungsübungen, Aktivierungsübungen, dass die ganze Körper, wenn man auch schon ein bisschen älter ist, dass das einmal alles beschwerdefrei funktioniert, dass man da gut in Form ist. Das ist schon mal der Start. Dann gibt es natürlich bei uns ein gutes Frühstück, eine Körigsau, wo was hergibt, weil wir einfach den ganzen Tag nachher unterwegs sind. Anschließend ist normalerweise ein Meteor-Briefing, weil wir als Segler klarerweise auch den Wind verstehen müssen. Wir müssen wissen, was uns erwartet. Wir müssen wissen, auf welche Sachen wir schon achten müssen, auf gewisse Wolken und so weiter, damit wir dann nachher den Wind richtig bestimmen können auf dem Wasser. Und für das hat der Segelverbandsnationalteam auch eine Meteorologin angestellt. Und die tut dann mit uns aber diese Briefings machen vor dem Segeln. Dann geht es eigentlich meistens im Normalfall für uns in Clubarbe, wo wir als erstes mal das Boot aufbauen. Also wir haben leider keine Formel 1 Boxencrew. Sind wir selber. Und so gesehen müssen wir selber das Boot dann mal zuerst einstellen. Also die ganzen Feinanstellungen, je nachdem, was es für einen Wind hat, treffen und das ganze Segel fertig machen. Unser Boot steht eben auch am Land, weil es so eine Rennmaschine ist, die kann man nicht im Wasser stehen lassen. Die bringen wir dann halt ins Wasser und ziehen uns um davor und gehen dann segeln. Wir segeln relativ viel, also wir sind schon 3 bis manchmal 5, 6 Stunden am Wasser. Also es ist ein bisschen auch unser System als Österreicher, weil die Nationen, die am Meer wohnen, haben natürlich den Vorteil, die haben vielleicht mehr Segeltage über das ganze Jahr oder über ihr Leben, segeln dafür aber ein bisschen kürzer öfter mal. Und wir sind es aus der Jugend gewohnt, wir haben eine Woche Zeit über Weihnachten, dann fahrt man irgendwo nach Spanien und da muss in einer Woche wahnsinnig viel passieren. Und das ist halt so eher unser Style dann auch, dass wir eben rausfahren. Aber ja, grundsätzlich sind dann eben 3 bis 6 Stunden Training am Wasser. Dann kommen wir zurück, dann gibt es zuerst mal abbauen, wieder was essen natürlich, und dann gibt es das Debrief mit dem Trainer, mit Videoanalysen oder Messdaten und Besprechungen und alles. Also es wird dann natürlich besprochen, das kann auch mal ganz schön lang gehen, so eine Besprechung. Und dann anschließend eigentlich Physiotherapie, nochmal den Körper auflockern, und meistens ist leider dann schon Schlafenszeit.
Also das ist ja sehr komplex, wenn Sie sagen, Sie müssen die technischen Sachen und den Aufbau und Einstellung alles selber machen und dann natürlich die physischen. Was wird denn körperlich da besonders beansprucht? Jetzt kann man mal weg, nicht die psychischen, aber die physischen.
Ja, also aber beim Segeln ist es jetzt so, dadurch, dass, wie gesagt, dass es ein bisschen länger geht, dass man jetzt nicht auf eine kurze Zeit eine brutal große Kraft braucht, sondern mehr auch in der Ausdauerkomponente daheim ist. Und auch in unserem Fall, ich glaube, das Zentralste und Wichtigste ist eigentlich der Rumpf, dass man wirklich eine sehr gute Rumpfspannung haben können, weil quasi da ein Video oder ein Bild einblenden, nachher, aber da sieht man dann, wie wir so draussen hängen. Mhm. Und das muss man natürlich stabilisieren. Und umso stabiler man ist, umso mehr kann man auch die Kraft, die man als Körper dann ins Boot transferiert, zum durch Wellen durchstechen. Also so eine Körperspannung ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Balance sehr, sehr zentral für uns, weil wir müssen dann auf dem Boot Seitenwechsel draufstehen, umrennen. Und da muss man natürlich mit dem wackeligen Untergrund eine gute Balance haben können. Also so Geschichten wie auch Slackline und Co. sind bei uns natürlich mit dabei, aber auch relativ easy im Umgang. Ja, und das andere ist dann natürlich auch eine gewisse Kraft, die man braucht, weil man einfach viel an Leinen ziehen. Mhm. Und nochmal mehr, der David jetzt bei uns auf dem Boot, also der David ist da quasi der große Motor, der die ganz schweren Segel und Arbeiten verrichtet. Und der Steuermann ist dann eher der lenkt und die Entscheidungen trifft. Und,
ja. Welche Rolle spielt denn der Trainer, oder was ich auch angesprochen habe, Debriefings und ähnliches, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr auf dem Wasser sind, zu zweit, der wird ja nicht oft am Boot hocken vermutlich, ist der in einem anderen Boot näher bei euch und schaut sich das an, fliegen da mittlerweile Drohnen mit oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also der Trainer ist mit dabei, aber auf einem Motorboot, wie das ist, also der hat ein Schlauchboot und da können unsere Trainer mitfahren, können von dort aus filmen. Wir haben natürlich auch schon mal eine Drohne eingesetzt, aber das ist jetzt eigentlich nicht der Standard, sondern da geht es eher dann darum, wenn man spezifisch was rausfiltern will, wenn man zum Beispiel die Segel von oben anschauen will, dann schaut man von oben mit einer Drohne rein, oder sonst hat man vielleicht auf dem Boot eine Kamera montiert und der Trainer hat natürlich Kameras, also so gesehen, das läuft eigentlich so ab, dass man Trainer mit am Wasser ist und dann die dementsprechenden Tools eingesetzt werden, damit man gute Fortschritte erzielt.
Und wenn man als Steuermann die Entscheidungen treffen muss, also muss man auch sehr fit im Kopf sein. Ist so, das bereitet man sich auch da speziell vor, versucht den Hirnmuskel sozusagen speziell zu trainieren?
Ja, es gehört halt aber dazu, der mentale Part im Spitzensport, glaube ich, überall und natürlich auch bei uns. Und glaube ich, im Segel ist das sehr besonders so, weil auf der einen Seite gehen bei uns die Wettkämpfe 6 Tage. Mhm. Also die Europameisterschaft, der Weltmeisterschaft, wo ich jetzt gerade gefahren bin, das geht 6 Tage und das ist natürlich eine brutale Belastung mental, zum jeden Tag die wieder aktivieren. Ich sage mal, an dem ersten Tag geht es relativ gut, ist die Anspannung hoch, aber am vierten, fünften Tag dann mit der vollen Intensität und das jedes Mal dann über, wie gesagt, mehrere Stunden abzuliefern, das ist sicher eine sehr große Challenge. Und auch natürlich eben bei dem Decision-Making ist es natürlich etwas, wo du dich regelmäßig wieder dran halten musst und schauen musst, dass die Entscheidungen schnell bleiben, dass du vielleicht je nachdem, wie, was für ein Typ du bist, aber die Intuition nicht ausstirbt, dass die im richtigen Maß erhalten bleibt. Also da ist immer ein Prozess dahinter und ich schaue halt auch immer, dass ich mich dementsprechend gut vorbereite. An den besonderen Tagen, wo jetzt zum Beispiel dann der Wind sehr, sehr träge ist und wir die Entscheidungen wieder anders stattfinden müssen, von der Typ, dass ich das mir davor schon einstimme, davor also gibt es Checklisten für mich und klare Ideen, wie das läuft mit der Aktivierung. Und natürlich auch so im Morgensportbereich, wo man dann rausgeht, mal ein bisschen wie meditiert, sich einstimmt auf den Tag und so Sachen wird alles gemacht bei uns. Ja. Mhm.
Jetzt steht ja fest, dass ihr Österreich vertreten werden in der 49er-Klasse, in dem Fall in Paris. Es sind die zweiten Olympischen Spiele für euch oder für die. Was sind die Erinnerungen an Tokio, wo ja alles sehr speziell war, wegen Pandemie und Co.?
Ja, Tokio war eigen, wegen der Corona-Pandemie. Wobei, was bei mir hängen bleibt, ist einfach so ein Wahnsinnsgefühl, was das Olympia ist. Mhm. Und ich werde es nicht gut rüberbringen können, weil ich selber gelernt habe, davor habe ich nicht genau gewusst, was das ist. Und erst wenn du das erlebt hast, weißt du, was Olympia wirklich bedeutet, was du da für Emotionen erlebst, was das für Zeit ist und was da alles passiert, das ist wirklich unglaublich. Und auf das freue ich mich halt auch wirklich jetzt wieder, weil das einfach eine sehr, sehr spannende Zeit ist und etwas, was man sich gar nicht wirklich vorstellen kann, glaube ich, wenn man es nicht erlebt hat, aber wirklich was Schönes ist. Und Tokio war schon schön, trotz Pandemie. Und jetzt können wir es natürlich im vollen Maß genießen, hoffentlich.
Jetzt habe ich gesehen, es gibt ja so ein Olympia-Ranking bei den 49ers, also auch so was wie eine Weltrangliste, da liegen die aktuell auf 2, wenn ich die richtige gesehen habe.
Das glaube ich nicht.
Wenn ich die richtige gesehen habe. Ich würde dann gerne den Link teilen, aber was waren jetzt Kriterien, dass ihr nominiert war sind für die Olympia? Vom Österreichischen Olympischen Komitee?
Also es hat davor hat eine klare ausgeschriebene interne Qualifikation gegeben, wo definiert war, wie die ablaufen wird. Die hat jeder Athlet unterschrieben, der da mitmacht im Segelverband. Und das ist eigentlich so dementsprechend abgelaufen, dass die beiden Weltmeisterschaften letztes Jahr und heuer und die beiden Europameisterschaften ausschlaggebend sind. Anhand von diesen Ergebnissen gibt es Kategorien und wenn ein Team klar besser ist nach den Resultaten, dann wird dieses nominiert. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es einen Punktegleichstand, kommen weitere Regatten dazu, kommen aber auch Soft-Kriterien dazu. Also ist jemand motiviert, wie arbeitet er im Team, wie kann er mit Druck umgehen und so weiter. Und für uns ist es schön, dass wir das über die erste Hürde haben schaffen können. Also wir haben das Nationenticket gelöst für Österreich. Das ist ja mal das Erste, was man erzielen muss, weil bei uns nur 20 Nationen starten dürfen bei Olympia und eben noch auch nur 20 Teams. Das ist das, was wir als Erstes geschafft haben. Wir haben dann bei der nächsten Regatta für die Quali die Ehrenmedaille ersegelt. Und ja, so gesehen waren wir dann von den Ergebnissen klar vorne und sind froh, dass das über die Ergebnisschiene hat laufen können.
Jetzt werden ja die Bewerber werden in Marseille stattfinden. Ist das ein Vorteil für euch, dass es geografisch in der Nähe ist, dass man die Möglichkeit hat, dort früher vor Ort zum See schauen und zum Trainieren? Waren die dort schon vor Ort oder sind die sowieso immer wieder dort in Südfrankreich unterwegs?
Ja, also Marseille kennen wir schon gut. Wir haben dort schon Wettkämpfe gehabt. Und es ist interessant, weil wenn ich jung war, war die erste Kampagne, wo ich mit dabei war, das erste Mal war Rio. Und im Segel ist es so, man bereitet sich schon 4 Jahre davor auf die Spiele vor im Ort. Das heißt, wir waren dann 4 Jahre lang in Rio drüben, haben immer 2 Monate im Jahr dort verbracht. Und auf der einen Seite habe ich mir immer gedacht, ja, das ist ein Riesenaufwand, wir müssen die Boote mit dem Container rüberschicken, müssen wir da rüberfliegen und dort einen Monat verbringen, um das kennenzulernen. Wäre doch eigentlich schön, wenn das ganz bei uns in der Nähe ist, in Deutschland, in Kiel oder irgendwo da. Und dann hat damals ein Teamkollege von mir etwas gesagt, was mir in Erinnerung geblieben ist. Er hat gesagt, du musst das aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das, was du jetzt in den 4 Jahren erleben kannst, das ist so außergewöhnlich, weil dadurch, dass wir länger dort sind, Segler von dort kennen, können wir plötzlich in die Kultur eintauchen. Die nehmen uns mal mit auf Dorf, eine Party am Abend oder man sieht einmal das. Und wir lernen eigentlich ein Land kennen, wie du es in einem Kurzurlaub oder in einem Sommerurlaub einfach nicht könntest. Das heißt, so gesehen hat das einen Reiz, auch wenn es mal weiter weg ist, wie damals Rio, dann nach Tokio, Japan. Auch das ist was Schönes. Aber der logistische Aufwand, wie du angesprochen hast, ist natürlich geringer und sehr, sehr angenehmer, wenn es jetzt in Europa ist mit Marseille. Also so gesehen, das ist schon ein Vorteil und es ist ja doch auch eine andere Kultur, das Frankreich. Also so gesehen, glaube ich, ist es jetzt ja eine gute Sache für uns. Ja.
Was wird denn das Ziel sein für die Olympischen Spiele?
Du, es ist halt so, wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Erfolge gehabt, das ist ja bekannt. Wir haben einmal Gesamtweltcup gewonnen und wir haben WM, EM und Weltcup-Medaillen erreicht in unserer Karriere. Man muss aber auch sagen, es ist einfach so, dass wir seit der Materialumstellung vor 2 Jahren mit dem neuen Material uns schwer getan haben, lang gebraucht haben, bis wir ein Gutes gefunden haben, das passt. Und ja, wir haben demnach nicht so ganz gute Ergebnisse erzielen können in der letzten Zeit und wirklich härter gekämpft auch. Und es ist leider tatsächlich so, dass wir nicht zu Favoriten gehören werden, glaube ich, bei diesen Spielen. Du hast da offensichtlich ein anderes Ranking gesehen.
Ich sag's dann auch gerne.
ja, aber leider ist das mal jetzt nicht so, dass wir zu den Top-Favoriten gehören. Nichtsdestotrotz hoffen wir jetzt halt natürlich einfach, dass wir in erster Linie, glaube ich, unsere Bestleistung bringen können. Ich glaube, das ist halt immer das große Ziel bei Olympia. Ist sehr, sehr schwierig mit mehr Druck und anderen Rahmenbedingungen, dass man seine Leistung wirklich umsetzt. Ich glaube, wenn uns das gelingt, können wir vielleicht das eine oder andere Team schnappen, das momentan ein bisschen vor uns liegt. Und ja, irgendwo ist auch wichtig, glaube ich, dass man eine Leistung bringt, auf die man dann persönlich stolz sein kann. Also das ist halt auch für mich ein Ziel. Ich will dort etwas zeigen, seglerisch, wo man sich einfach denkt, wow, das ist einfach toll, das ist wunderschön anzusehen, wie die das Boot beherrschen, wie die um einen Kurs fahren können, wie die mit Wind und Welle umgehen. Und ja, das wäre irgendwo so ein Ziel, dass man stolz sein kann schlussendlich auf die Vorbereitung, dass wir alles gegeben haben und dass wir wirklich gut gesegelt sind. Und was dann rauskommt vom Ergebnis, werden wir sehen. Aber klar will jeder Sportler gut sein und das ist auch wichtig, dass es jeder Sportler will und soll.
Wenn du vom Materialwechsel gesprochen hast, kann man sich das vorstellen, ist das wie bei der Ski, also vergleichbar mit Skifahren, die dann auch entweder die Skimarke wählen oder haben die, oder geht es da wirklich, sind da technologische Geschichten im Hintergrund oder wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Ja, es ist also ja, vergleichbar vielleicht mehr mit Formel 1, sage ich fast, weil es ist jetzt nicht so, dass es bei uns mehrere Marken gibt. Also die Bootsklasse, die ich segel, die ist One Design, sprich alle segeln im Grunde mit dem Ident gleichen. Und es geht rein um die seglerischen Skills, also die Fähigkeiten, die jeder hat. Das einzige Problem dadurch ist, wenn es jetzt so eine Umstellung gibt, in unserem Fall, also der Mast hat ein neuer Hersteller und man hat die Segel, neue Segel, so Carbon-Segel, schwarze, die sich ganz anders verhalten. Plus ist dazu gekommen, dass einfach die Produktion nicht ganz so hochwertig war, wie man sich das erhofft hat. Also es hat in dem, dass eigentlich alles gleich sein sollte, trotzdem Unterschiede im Material gegeben. Und jetzt war das natürlich sehr, sehr schwierig, weil man etwas kauft und hat dann nicht gewusst, ist es das Gute oder nicht das Gute. Manche haben Glück gehabt, haben was gekauft, das war super, und die nächsten haben was gekauft, so wie wir. Das hat nicht funktioniert. Und das war dann die Schwierigkeit, dass eigentlich ja die Richtlinien von außen gekommen sind. Das wird umgestellt, das muss man jetzt machen. Und dann war ein bisschen ein Zufallsfaktor dabei, was man erwischt. Und dann auch irgendwo natürlich der Umgang wahrscheinlich mit dem neuen Material, wie man das einstellt und so weiter, wie man das betreibt, den wir, glaube ich, nicht ganz optimal gemeistert haben auch. Also ich glaube, es sind so ein bisschen von allen Komponenten, die mitspielen, ist einfach nicht ganz optimal gelaufen. Und ja.
Wenn man da eben Material wie mit der Formel 1 vergleicht und ihr extrem durch die Welt reisen müsst und das hört sich alles sehr kostenintensiv an und das wird es vermutlich auch sein. Wie funktioniert das bei euch? Müssen ihr da selber etwas beisteuern oder übernimmt das der Verband oder wie stemmt man das Ganze?
Ja, es ist leider natürlich ein bisschen ein kostenintensiverer Sport. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Also natürlich das Segelnationalteam, der Segelverband übernimmt den größten Teil. Die stellen die Trainer, die organisieren viel, die schauen, dass die Transporte mitunter geregelt sind und organisieren in gewissen Locations dann auch Sachen für uns mit. Wir brauchen aber trotzdem irgendwo dann auch die Unterstützung vom Land Vorarlberg, von unserem Yachtclub, von unseren privaten Sponsoren. Und manchmal zahlen wir sogar selber was rein. Aber wir sind zum Glück als Heeressportler, haben wir auch einen normalen Gehalt. Und es ist da, ich sage immer so ein bisschen am Pott, wo, wenn halt alle was reingeben, dann funktioniert es und dann geht es gut auf. Und ja.
Gibt es so bestimmte Rituale, die ihr vor einem Wettkampf immer habt und gleich machen?
Ja, eigentlich ein bisschen was. Also das gehört aber um den Morgensport bei mir. Dass ich aber mit den Wettkampfstags das erste, was ich mache, ist, dass ich aber aufstand, eine Runde laufen gegangen und mich dann dort draußen mal fokussiere. Und das ist einmal so das erste Ritual, wo ich auch ein bisschen abchecken kann, wo bin ich mit den Gedanken, bin ich schon bei der Sache, bin ich beim Segeln, bin ich beim Sport oder habe ich andere Dinge im Kopf, die jetzt eigentlich überhaupt nicht hergehören, die ich vielleicht ausblenden muss oder irgendwie abarbeiten muss, dass sie weg sind. Das ist das eine und das andere ist für mich einfach das klassische Kopfhörer drauf und eine kleine Musik, wo man dann immer wieder die Motivationssongs sich anhört.
Ihr seid extrem viel auf der Welt unterwegs. Merkt man da natürlich in internationalen Konkurrenzen, dass sich der Segelsport etwas unterscheidet zwischen den Ländern, wie die Herangehensweisen haben und wie ihr das oder als Österreicher das habt? Gibt es da sehr verbannte Unterschiede?
Da sind schon große Unterschiede. Ja. Es ist auch interessant, wie man über die Zeit gelernt hat, wie die Menschen unterschiedlich sind. Also als Beispiel, da sind wir einmal gesegelt, da war es richtig kalt. Und dann hast du gemerkt, dass die Brasilianer zum Beispiel, die mit Kälte nicht umgehen können, körperlich, die haben kaum mehr Manöver machen können, weil der Körper so steif war, ist, während wir das noch viel besser angebracht haben und die sind dann ständig kentert. Und dann das andere ist natürlich, wenn wir dann irgendwo waren, wo es 40 Grad hat und brennend heiß ist, der Brasilianer tut das nicht viel, also der ist hitzig gewöhnt und dann segelt der easy cheesy und wir brauchen schon Cooling und überhitzen halb und dann einen roten Kopf. Und, also du merkst dann schon, Menschen sind unterschiedlich, je nachdem, wo sie herkommen. Menschen sind unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie sind. Natürlich, das kennt man auf einen anderen Bereich. Ja, die einen nehmen uns ganz locker, die anderen sind ganz strukturiert. Das ist schon so, wie es wirklich vorhergesehen wird. Und ja, aber manche Nationen trainieren auf die Art und die anderen wieder auf die. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann auch, wenn man so Trainingspartnerschaften mit einer anderen Nation hingeht, was wir auch immer wieder gemacht haben, ist das natürlich dann auch wichtig zu beachten, um zu verstehen, wie funktionieren die, wie funktionieren wir und wie muss man das richtig handeln, dass das funktioniert dann also gemeinsam ist.
Wenn du unterschiedliche Bedingungen ansprichst, sei es Wetterbedingungen, wie gefährlich ist eigentlich das Segeln? Ist das, weil das Boot kein Schiff kein Kentern ist, wir hoffen jetzt nicht, dass ein Orca irgendwann einmal auftaucht, und, ja, ja. Aber ernsthaft, wie gefährlich ist es eigentlich?
Ja? Ja, es ist auf der einen Seite ist es natürlich ein Outdoor-Sport und wir wissen alle, man kann in Sturm geraten. Aber auf der anderen Seite sind wir eigentlich gut vorbereitet. Aber das ist das Erste, wir wissen uns, was uns erwartet. Wir haben an sich einen Trainer, wie gesagt, immer dabei, der uns begleitet, der eingreifen kann, wenn etwas ist. Es ist auch so verletzungstechnisch, dass wir inzwischen das Boot so gut kennen, dass wir schon bevor wir kentern wissen, dass es kentert. Wir wissen schon, wie es kentert wird. Und wir wissen schon, wie wir reagieren müssen, dass wir uns dabei nicht verletzen. Das heißt, im einen Moment 2 Sekunden früher schon abspringen oder beim anderen ein bisschen später oder in die Richtung springen. Also dadurch, dass wir das eigentlich schon so gut kennen, das ganze Gerät, die ganze Materie, ist das Verletzungsrisiko jetzt zum Beispiel deutlich niedriger. Aber es ist klarerweise ein Sport, wo du viel Umständen auch ausgesetzt bist. Wir sind in Japan zwischen Haien gesegelt, die direkt an uns vorbeigesegelt sind. Wenn du sie natürlich dort kenterst, musst du darauf vertrauen, dass die wirklich nicht zubissen. Wir sind im Oman gesegelt zwischen Giftschlangen. Das war, glaube ich, das Grusigste oder Wildeste, was ich je erlebt habe. Was wirklich nicht so lustig war, vor allem, weil wir ganz nah am Wasser segeln und Husser hängen. Und einmal ist auch wirklich ein Kopf so rausgestanden, direkt am Start. Und wir sind dort drüber gesegelt. Und ich habe dann nur noch den David gerufen, er soll anziehen, dass er uns höher aufhebt. Und so gesteuert, dass er uns noch höher aufhebt. Aber die Schlange ist auch zum Glück dann abgetaucht und hat nicht zugebissen. Also so gesehen, da ist auch was Wildes dabei natürlich. Und ja, ich glaube, wir sind da einfach auch einiges gewöhnt. Also das merkt man dann auch so aus im übrigen Leben, wo viele Angst kriegen oder sich denken, das wird jetzt wild, ist das für uns. Na, das packen wir relativ gut, weil wir Stürme erlebt haben und Verletzungen und Sachen auf dem Meer draußen, bei hohen Meter hohen Wellen. Und ja, das haben wir einfach schon erlebt und mit dem können wir, glaube ich, gut umgehen.
Abschließend noch, ihr habt extrem viel schon erreicht in eurer Karriere, jetzt Olympiastart vor der Tür. Aber wenn du in die Zukunft schaust, gibt es einen Segeltraum, wo du erfüllen möchtest, mal wettkampftechnisch, wäre America's Cup oder ähnliches, ist das so realistisch?
Also America's Cup ist natürlich irgendwo eine Königsklasse, aber sehr, sehr schwierig. Also da musst du irgendwo aus einer Nation kommen, die ein Team ausstellt. Also musst du Neuseeländer sein, fast oder die Italiener oder jetzt mit der Schweizer und der Repul ist es natürlich neuer da. Aber ja, ich glaube, das ist schwierig vorherzusagen. Also da kannst du eine Goldmedaille gewinnen bei den Spielen und trotzdem nicht in so ein Team hineinkommen. Und auf der anderen Seite ist es auch weniger Segler dort. Also wirklich das reine, pure Regattieren und Leistungssegler ist das Höchste im olympischen Segelsport. Das wirst du in der Intensität nirgends anders finden im Segler. Im America's Cup geht es dann irgendwo mehr um die Entwicklung, dass man schnell das Boot hat, es wird viel auf Simulatoren trainiert. Es ist natürlich etwas anderes, aber sagen wir, America's Cup wäre jetzt extrem cool, aber ist eher, glaube ich, unvorstellbar als Vorarlberger.
Dann wünschen wir aber alles Gute bei den Olympischen Spielen und viel Erfolg und ich sage vielen Dank fürs Dasein.
Danke auch.
Alles Gute. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg im Fokus. Vielen Dank fürs Dabeisein und freuen uns, wenn Sie nächstes Mal einschalten.